KinoCast.
Ja, dann herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast in einer etwas anderen Aufnahmeatmosphäre, wie ihr vielleicht hört. Sonst nehmen wir immer im Kino auf. Da ist im Hintergrund immer noch ein bisschen Geräusch von den Personen, die den Saal verlassen. Aber heute, ihr hört vielleicht in der Ferne ein Flugzeug. Wir sitzen unter freiem Himmel, denn wir sind auf dem Barcamp in Stuttgart. Und wir, das sind der Martin,
der Nils,
Christian,
der Sven.
Ja, und ich natürlich und irgendein Handy, was ich hier höre. Irgendein Handy schlägt jetzt gerade rein, aber so ist es halt auf dem Barcamp. Geht schon wieder, ist schon wieder weg. Wir möchten über den Film sprechen, Guardians of the Galaxy, denn der Martin und ich, wir waren in der normalen Vorstellung im Corso in Vaihingen, ne?
Genau, in der Originalversion.
Und ja, der Christian, der Sven und der Nils, die haben den auch schon irgendwie mal gesehen. In der normalen deutschen Version, oder?
Also normal ist es ja nicht, aber leider in Deutsch, ja.
Originalversion.
Ich habe ihn in der Liederhalle in der Sneak damals gesehen, als er da lief.
Okay, sehr gut. In der Liederhalle? Da ist ein Sneak? Cinemax Liederhalle. Ah, okay. Ja, worum geht es eigentlich in diesem Film? Also es geht um einen kleinen Jungen, den lernen wir am Anfang kennen. Der ist im Krankenhaus bei seiner Mutter und hört immer mit so einem alten Walkman. Weiß nicht, die Jüngeren, die müssten das jetzt vielleicht mal googeln, was das ist. Ja, also das ist wie ein MP3-Player, aber in vorsintflutlich. Wir sind, glaube ich, alle noch damit groß geworden. Ich guck mal so, ja, nee, er nicht mehr so. Er ist, glaube ich, etwas jünger, der Christian.
Ist nicht groß.
Okay. Ja, jedenfalls hört er erstmal Musik und seine Mutter liegt im Sterben. Und dann in seiner Trauer rennt er aus dem Krankenhaus raus und wird von Aliens entführt. Ja, erster Schockmoment in dem Film und dann blendet es um. Ich glaube, 26 Jahre später, wenn ich mich recht erinnere, befindet er sich dann irgendwo mitten auf einem anderen Planeten und stiehlt so eine Kugel. Er hat sich mittlerweile zu so einem Weltraum-Outlaw entwickelt und er stiehlt so eine Kugel und da hat es dann noch ganz viel mit auf sich mit dieser Kugel. Ich will mal nicht zu viel verraten, aber die ganze Welt, das ganze Universum steht auf dem Spiel, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und er schart dann noch eine illustre Truppe um sich, bestehend aus einem, das muss mir helfen, Dax ist es, wisst ihr noch die Namen?
Waschbär, oder? Rocket.
Ah, Rocket, genau. Im Original gesprochen von Bradley Cooper. Bradley Cooper, hier ist wieder ein Handy gerade.
Viech, irgendwie. Genmanipuliertes.
Mit Implantaten.
Implantate, Waschbär.
Ja, ein super Waschbär.
Ja, so wie Wolverine oder so ähnlich, ne?
Nein.
Wen haben wir noch? Ein Baum, Groot, gesprochen von Vin Diesel, der hatte nicht viel zu sprechen.
Ich bin Groot.
Oder vielleicht noch etwas mehr als in seinen sonstigen Filmen. Wen haben wir noch? Die Frau. Die Frau, wie hieß die noch? Gamora, gespielt von Zoe Saldana, bekannt aus Avatar, da war sie blau, hier ist sie grün.
Und Star Trek, die neuen Verfilmungen, da spielt sie, glaube ich, Uhura,
meine ich, oder? Genau, die Frau mit dem kritischen Namen. wen hat man noch? Wie ist der andere, dieser Muskelberg, der da noch mit dazukommt?
Dave Bautista.
Als Drax. Der spielt den Drax. Sah ein bisschen aus wie so ein Wrestler von der Figur her.
Ist auch Wrestler.
Ja. Okay.
Also, ist tatsächlich Wrestler.
Okay, siehst du mal. Jedenfalls, diese illustre Truppe schart sich dann um ihn und die werden dann so diese Guardians of the Galaxy, die dann eben verhindern müssen, dass die Galaxie vor die Hunde geht. Ja, es gibt dann noch diese humanoide Lebensform auf diesem Planeten, das ist aber nicht die Erde, das ist irgendein anderer Planet, ne? Da spielt die, wie heißt sie?
Glenn Close,
genau. Die spielt die Präsidentin oder was auch immer, die für eine Regierungsform haben oder Diktatorin oder so, keine Ahnung, aber sieht schon relativ normal aus, die Gesellschaft. Und ja, die soll wohl zerstört werden, weil der eine übelste Bösewicht, der hat irgendwas gegen diesen Planeten, der will den ganzen Planeten kaputt machen und will eigentlich dieses Artefakt haben, um das bei jemand anders einzutauschen, damit der den Planeten für ihn zerstört, aber irgendwie überlegt er sich es dann anders, ne? Ja, das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Geschichte. Letzten Endes ist es ein riesen Science-Fiction-Fantasy-Märchen-Weltraum. Sehr lustig, teilweise auch dramatisch. Und wie fandet ihr das so? Ich fange jetzt mal von hier an. Du hast noch gar nichts gesagt.
Ja, ich fand den, Sven. Also ich fand den Film ziemlich gut. Für mich war er noch ein bisschen mehr wie dieses ganze Science-Fiction-Thema, sondern so ein bisschen wie ein junger Erwachsener eigentlich den Tod seiner Mutter verarbeitet. Mhm. Untermalt mit quasi Musik. Und die Musik fand ich halt ziemlich gut. Mir ist da auch, wo du vorhin die Anfangsszene irgendwie erzählt hattest, irgendwie eingefallen, wie er quasi zu der Musik da mehr oder weniger über diesen Planeten läuft und irgendwie tanzt und keine Ahnung was und Dinge dann halt im Hintergrund passieren und das so hin und her geschnitten war. Und ich fand es richtig, also ich fand es einen guten Film, richtig guten Film.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Musik, die im Film verwendet wird, dass die irgendwie die, der Regisseur hat irgendwie gesagt, die Schauspieler sollen selber mal so Lieder raussuchen, die ihnen gefallen. Und so haben die das irgendwie zusammengestellt, dieses Mixtape, ja, aus dieser Phase.
Ja, mir hat gefallen, dass der Film sich irgendwie nicht so ernst nimmt. Es geht irgendwie um eine klassische Dramatik. Der Bösewicht will die Welt zerstören und die Guten sind die Guten. Aber irgendwie sind sie auch ganz schräge Charaktere. Es sind nicht irgendwie diese Helden in der scheinenden Rüstung, sondern ganz kaputte Charaktere im Grunde genommen, völlig deformiert. Und trotzdem rauben sich irgendwie zusammen. Eine kleine Liebesgeschichte ist dabei noch. Ach, ganz hübsch. Und über alle Ethnien hinweg. Und naja, und ich fand es wirklich einen sehr, sehr schönen Film. Sehr romantisch auch und sehr bunt vor allem.
Habt ihr den alle auch in 3D gesehen?
Ja. Nee. Ja, ich habe ihn auch in 3D gesehen. Ich fand, die 3D-Szenen waren alle soweit gelungen. Ich fand es jetzt nicht irgendwie, das, also ich hasse das ja, wenn in jeder Szene irgendwas entgegenfliegt. Und das war da explizit nicht. Deswegen fand ich es ganz angenehm. Den 3D-Einsatz, der hat sich so ein bisschen normalisiert. Und ansonsten kann ich mich anschließen. Ich fand den Film auch gerade dieses bunte, farbenfrohe, immer durch den Weltraum fliegen, nicht irgendwie dieses düstere, langweilige, sondern es war immer lustig, auch wenn es, also farbenfroh und schön, auch wenn es mal ernstere Themen angeeckt hat.
War auch immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, ne? Der ganze Film. Wir haben auch viel Spaß gehabt, ne?
Genau, also ja, mir hat er dann auch sehr gut gefallen. Also es basiert ja wohl auf dem Comic Guardians of the Galaxy, das ich eigentlich nicht kannte, das hierzulande vielleicht auch nicht so bekannt ist wie vielleicht in den USA, aber gerade dadurch war es halt wirklich ein unverbrauchtes Setting aus meiner Sicht und es war wirklich so unverbraucht und fröhlich und ganz viel drin, richtig schönes Science-Fiction-Abenteuer, nette Charaktere, ungewöhnliche Charaktere und wirklich auch eine schöne Geschichte.
Waren auch sehr viele Kleinigkeiten immer so drin, ne, die da manchmal so nebenbei passiert sind oder im Hintergrund oder, ja, weiß nicht, selbst dieser dubiose Schwarzhändler da irgendwas verkauft hat. Und also die Nebencharaktere haben auch alle ziemlich gut gepasst, fand ich.
Ja. Und die Details waren einfach schön. Also wenn an einer Stelle bei dir gerade von den Schwarzhändler ansprichst, ich hätte Interesse an diesem Figürchen. Wofür? Ich stelle es mir in mein Raumschiff auf die Armlehne. Und du denkst so, was für eine blöde Ausrede. Und 10 Szenen weiter ist genau das drin. Das ist einfach
und noch etliche andere Quatsch.
Ja, genau. Und die ganzen anderen blödsinnigen Figürchen. Herrlich.
Hätten bloß noch so ein paar Überraschungseierfiguren gefehlt oder was?
Ja, auch was der Christian gesagt hat, also es ist unglaublich viel Liebe zum Detail da drin und viele, viele Gags und viele Anspielungen und der nimmt sich halt einfach auch nicht ernst, obwohl er halt keine alberne Geschichte erzählt. Also klar, Comic-Geschichten sind natürlich immer in irgendeiner Form albern, aber er nimmt sich nicht ernst, aber er macht es halt trotzdem auf eine ernsthafte Weise, wie er es erzählt.
Hm. Nee, war cool. Also Soundtrack hat wunderbar gepasst. Effekte, ich meine 3D, ich glaube, ich hätte es nicht unbedingt 3D sehen müssen, also war jetzt nicht so. Aber es ist natürlich schön für den Film, weil der funktioniert ja ganz gut. Der ist auch immer noch in den USA in Kinocharts ziemlich weit vorn und da nehmen sie halt noch ein bisschen mehr Geld damit ein, ne? Mit 3D. Und es kommt ja auch ein zweiter Teil. Ist ja schon angekündigt. War ja schon am Ende eigentlich.
Ja, stand drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es. Also man merkte in dem Film gegen Ende, dass es nicht gewesen sein kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es besser finde, dass sie überhaupt nichts dazu sagen und ich weiß, da kommt noch was, oder dass sie es dazu sagen. Eigentlich war es so ehrlicher, glaube ich, dass man gleich sagt, da kommt noch ein zweiter Teil.
Bei uns scheint er da, ne? Will Return oder sowas, ja. Ne? Ja. Ja,
der ist auf jeden Fall Platz für noch zwei Filme, noch zwei Bösewichte da. Der ehemalige Geschäftspartner und der Oberbösewicht. Der muss nämlich auch noch weg.
In so einem Universum kann ja noch viel, viel mehr kommen.
Das glaube ich nicht.
Ja, ich habe gelesen, oder nee, irgendjemand hat in einem anderen Podcast gesagt, das Universum ist wohl dasselbe wie das von den Avengers. Bloß die sind halt auf einem anderen Planeten. Also irgendwie jemand, der sich mit diesen Comics, du kennst dich schon ein bisschen mehr aus, ne?
Ja, es gab schon so ein paar Anspielungen jetzt auch in Guardians of the Galaxy, wo mit diesen, also diese neuen Reiche, die kamen ja mal irgendwie vor, so andeutungsweise diese Scheiben, die man dann auch in den Thor-Filmen gesehen hat und also der Bösewicht Thanos, der dann wo im Hintergrund die Strippen zieht, der kam dann auch bei Thor schon vor und kommt eigentlich so auch ein bisschen aus dem Thor-Universum, der dann irgendwie alle Reiche dann unterjochen will. Also es gibt da schon Verknüpfungen und das werden sie, glaube ich, in den nächsten Jahren auch versuchen auszuspielen und
Gibt schon Parallelen mit Angela Merkel, meinst du?
Nein, es gibt. Nein. Das nicht. Ich glaube, die werden halt so versuchen, Querverweise hinzukriegen zwischen den einzelnen Marvel-Reihen, damit halt wirklich von einem Film zum anderen sich die Zuschauerschaft dann weiterträgt.
Und ich glaube, es gibt doch sogar auch Comics, wo die dann alle zusammenkommen und dann irgendwie die Welt retten oder sowas. Also die ganzen Superhelden aus den verschiedenen.
Das Universum mindestens. Das Universum, nicht die Welt. Welt ist langweilig. Das haben sie ja mehrfach getan.
Die Welt ist nicht genug.
Die Welt ist nicht genug, James Bond, ne? Genau. Wie fandet ihr eigentlich die Parallelen zu Star Wars an sich? Weil es gibt viele, die sagen, ja, das ist jetzt so das neue Star Wars für die neue Generation. Also ich meine, diese Videoübertragung mit diesem Bösewicht im Hintergrund, den man so halb gesehen hat, da waren schon durchaus so ein paar Star Wars-Parallelen, ja. Wo der da, bei Star Wars war das da auch, ne, wo diese Videotelefonie, nenne ich es jetzt mal, mit seinem Oberbösewicht, ja, und etliche andere Szenen und auch so dieses etwas auf die Schippe nehmen. Von diesen ganzen Klischees, das war eigentlich doch durchaus bei Star Wars auch drin. Mit Han Solo, durchaus Parallelen zu diesem Outlaw hier oder so. Wie ist euch das aufgefallen? Oder seht ihr das ganz anders?
Also, wenn man es sammelt, könnte ich schon sagen, es gibt so ein paar. Aber andererseits, das ist halt ein Sammelsurium von vielem. Und ich fand es jetzt irgendwie, eine gute Umsetzung. Und dass da mal irgendwie Star Wars als einflussreiches Machwerk auch mal irgendwo Abbildung findet, finde ich jetzt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, das wäre eine Nachmachung oder so. Nachmacherei. Passte einfach.
Ja, Parallelen sind schon da, aber bei Star Wars, die Helden sind ja wirklich echte Helden. Die sind ja wirklich rein, die Jedi. Das sind ja keine irgendwie kaputten Charaktere. Han Solo, okay, klar, aber der ist ja nicht die zentrale Figur. Finde ich jedenfalls. Also die echten Helden sind schon irgendwie die Jedi.
Ja, Han Solo, der hat ja sogar in den Urfassungen hat er sogar zuerst geschossen. In den bearbeiteten Fassungen.
Stimmt.
Wir hatten noch ein Thema, wir hatten hinterher überlegt, nachdem wir im Kino waren, haben wir überlegt, für welche oder wie breit ist die Zielgruppe von Guardians of the Galaxy? Und ich habe gesagt, ich habe eine kleine Tochter, ich habe gesagt, na, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so unbedingt gefallen würde, ja. Also Star Wars habe ich mit ihr schon zusammen geschaut, das fand sie toll, mit Prinzessin und so. Und es wäre eigentlich mal interessant, ob hier die Damen irgendwie das gesehen haben. Du hast Guardians of the Galaxy nicht gesehen, ne? Nee, okay. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie das insgesamt bei der weiblichen Bevölkerung ankommt. Guardians of the Galaxy, ob das halt auch...
Ich war mit einer Frau drin. Ja, ich war mit einer Frau im Kino. Die fand es sehr gut. Und sie hatte sogar den Film ausgesucht. Also es gab nur, ich durfte auswählen zwischen Lucy und Guardians of the Galaxy. Aber Lucy hatte ich schon gesehen, also.
Lucy ist auch so ein Phänomen. Da wollen sehr viele Frauen rein, habe ich festgestellt. Komischerweise.
Nein, super. Super, super Sache. Würde ich auch nochmal mit einer Frau reingehen.
Na gut, dann überlegen wir mal. Also Guardians of the Galaxy kann man eigentlich durchaus allen empfehlen. Also wer den noch nicht gesehen hat, wir waren ja relativ spät dran.
Ja, es läuft jetzt, glaube ich, schon seit einem Monat bestimmt, oder?
Ja, mindestens, glaube ich. Also in den USA ja immer noch in Kinocharts, Deutschland ja auch. Geht da noch rein, wenn ihr den noch mitnehmen könnt irgendwie.
Auf jeden Fall, das ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Film.
Kurz für die, die den Kinocast noch nicht kennen, wir haben eine Skala von 0, von absolut schlechter Film, bis 10, absolut top Lieblingsfilm. Ich breche jetzt mal vor, ich sage, also für mich war es in diesem Bereich Science-Fiction durchaus, ja, 9 von 10. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich werde mir den wieder angucken und wieder Spaß haben. Und ich frage jetzt einfach mal jetzt andersrum.
Ich habe gerade überlegt, was ich bei Letterboxd gegeben habe. Ich glaube, es waren auch 8,5.
Bei Letterboxd sind es ja nur diese Sterne.
Da gibt es so 5, genau, da würde ich auch sagen, sind es 8.
Da habe ich 4,5 gegeben.
Ja, danke.
Ja, also ich fand ihn auch sehr unterhaltsam und so. Ich würde mal 8 geben.
Ich bin auch bei der 9.
Ich weiß nicht genau, wie viel ich ihm gegeben habe, aber auch 8 oder 9. Also ich würde auch track quasi über jeden Film, den ich gesehen habe. Und ich glaube, es war irgendwas zwischen 8 und 9. Ist, glaube ich, auch bei IMDb, ist er, glaube ich, auch bei 8,4, was relativ weit oben ist. Also so offensichtlich auch ein Massenpublikum irgendwie erreicht der Film und auch gefällt.
Okay. Ja, das ist immer interessant bei IMDb. Manchmal, wenn die Filme neu starten, schießen die übelst hoch, gleich nach vorne, Top 250. Und dann, wenn sich so ein bisschen eingespielt hat, wenn breitere Massen reingegangen sind, dann normalisiert sich das wieder. Wenn wir einmal bei dem Thema Track sind, welche Tracking-App nutzt du? Wir haben ja jetzt gerade Letterboxd angesprochen.
Ja, ich benutze die IMDb.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, also die andere kenne ich jetzt gar nicht, aber müsst ihr mir vielleicht mal angucken.
Ja, in der Letterboxd, also ich habe früher mal versucht, in einer Excel-Tabelle zu erfassen, welche Filme habe ich gesehen und wann und wie habe ich die bewertet. Und das ist halt irgendwann zu mühselig. Und ich habe aber was gesucht, wo ich das chronologisch sortieren kann, dass ich nochmal sehen kann, wann habe ich es gesehen. Bei IMDb kann ich ja nur sehen, dass ich es irgendwie mal bewertet habe, aber jetzt nicht wann. Ja, also bei Letterboxd ist so ein Diary.
Die haben so eine Ansicht jetzt bei IMDb, aber ich weiß nicht, ob da die Zeit dabei ist, zumindest das, wann das letzte Rating gegeben wurde und dann quasi absteigend. Quasi Dinge, die halt schon länger her sind, sind dann weiter unten in der Liste. Aber ich weiß nicht, ob das nur der Check-in quasi dann ist oder ob das tatsächlich ein Rating im Sinne von, man kann da auch eine Zeit, also eigentlich, man kann keine Zeit angeben, deswegen denke ich mal, ist es nur der Check-in.
Also deswegen mal die Empfehlung Letterboxd, oder?
Ich finde es halt, einfach zu bewerten. Also man sieht halt wirklich aktuelle Filme mit Plakat, man sieht überhaupt viele Plakate. Man muss dann einfach nur eine Maus drüber fahren, sagt, ich habe ihn gesehen und gibt Sterne und kann dann eigentlich eine relativ große Menge an Filmen in relativ kurzer Zeit bewerten. Und es wird dann eigentlich auch getrackt, wann man es bewertet hat. Also es macht es eigentlich sehr einfach. Man muss sich nicht ganz tief in so Datensätze reingraben.
Ja, man kann ja auch angeben, dann wann hat man es gesehen. Entweder, wenn man nichts macht, hat man es gleich jetzt gerade gesehen. Und hat dann eben so ein Diary, wo man sehen kann, okay, was habe ich denn jetzt letzten Monat geschaut, wie viele Filme habe ich insgesamt dieses Jahr geschaut und so. Also es ist schon empfehlenswert. Man kann auch sagen, ich habe jetzt einen Film gesehen, den habe ich aber jetzt nicht zum ersten Mal gesehen zum Beispiel. Kann man auch anklicken. Ja, ich habe den wieder gesehen und bewerte den jetzt so und kann dann mal vergleichen, wie habe ich den vor ein paar Jahren bewertet.
Also ich glaube, das fehlt alles bei IMDb. Ich weiß jetzt auch, warum ihr dann bei Letterboxd seid.
Man kann sich da auch befreunden. Also ich heiße bestimmt da auch Kinocast. Also könnt ihr mal gucken.
Ich glaube, ja.
Und du?
Wie immer Nitram Red, glaube ich.
Nitram Red. Also Martin Rückwärts.
So ist es. Der Martin.
Der Martin Rückwärts, genau. Na gut, dann vielen Dank, dass ihr mal mit teilgenommen habt hier an der kleinen Podcast-Runde, Podcast-Session, die ich spontan angeboten habe, damit die Sessionblätter gefüllt sind hier beim Barcamp Stuttgart.
Und an der Stelle erwähnen, dass ich sehr froh bin, dass dieser Film war der letzte, wo ich dabei war, glaube ich, mit Get the Gringo. Und das war eine sehr schlechte Erfahrung.
War das nicht Spring Breakers?
Oh, oder das. Okay.
Den habe ich ja leider zweimal gesehen. Einmal in der normalen Sneak in Stuttgart, in der normalen. Und dann war ich ja mit dir nochmal in der OV-Sneak. Da habe ich nochmal einen OV gesehen. Ne? Ich habe echt überlegt, ob ich rausgehe aus dem Film. Aber Sneaker-Ehre heißt drinbleiben. Ja, und dann vielen Dank. Euch allen viel Spaß noch auf dem Barcamp.
Jo. Dankeschön.
Tschüss.
Danke.
Danke.
Bis dann.
So, naja, wir sind immer noch auf dem Barcamp. Mittlerweile haben wir ein paar Sessions hinter uns, die sehr interessant waren. Du hast gelernt, wie du endlich mal aufräumst.
Genau, jetzt nie wieder Unordnung.
Also ein kleiner Hinweis an die Mama. Jetzt ist der Knoten geplatzt.
Nee. Ja, überraschende, augenöffnende Dinge haben sich ereignet.
Ich kann ja aus eigener Erfahrung bestätigen, ich war ja schon mal bei dir, das sieht eigentlich ganz okay aus.
Ja, ich meine, quasi bei 80% bleibt man dann immer stehen und dann kann man bis zu 100% noch ewig lang rumoptimieren.
Man sollte ja nicht perfekt sein, sonst wirkt man ja uninteressant.
Genau, aber Perfektion anstreben.
Ja, ist das so. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir Google Glass angeschaut und mit Podcastern diskutiert, wo ich sehr gespannt bin, ob die dann auch selber einen Podcast starten. Also bei uns waren 3 Personen mit dabei, die überlegen, einen Podcast zu starten. Ich habe sie natürlich ermutigt, wie ich das immer tue. Habe gesagt, hier, und ein paar Tipps gegeben und so. Und sollen sich dann auf jeden Fall melden, wenn sie ihre, zum einen, wenn sie Fragen haben vorher. Aber ich habe gesagt, sie sollen einfach erstmal machen und dann den Link zu ihrem Werk dann mal posten. Und dann kann man ihnen Tipps geben.
Das deckt sich mit dem Aufräumen, mit der Aufräumsession. Anfangen ist immer das Wichtigste, wahrscheinlich egal, was man tut.
Genau, wenn man nicht anfängt, kann man auch nicht aufhören. Da
muss man nicht.
Genau, der erste Schritt ist der wichtigste.
Ja.
Und weitere Weisheiten. Um noch ein paar Glückskeks-Weisheiten hier unters Volk zu bringen. Ne? Jawohl. Aber wir sind ja bei dem Thema Film noch, wir haben noch ein paar Themen übrig, denn du hast ja noch mehr Filme geschaut, als du uns vorhin preisgegeben hast.
Ja, ich war im September erstaunlich oft im Kino, nachdem ich jetzt die ganzen Monate davor lange, lange nicht war.
Habe ich eigentlich gesagt, wer du bist? Also der Martin ist noch da.
Genau, ich bin noch dabei und war jetzt im September, ja, wie gesagt, noch mehrmals im Kino. Und es war auch wieder mal ganz schön.
Ja, was hast du denn geguckt?
Also als erstes habe ich geguckt, wie der Wind sich hebt. Das ist der neue und viele sagen wohl vermutlich auch letzte Film vom Studio Ghibli.
Der. Ja.
Also dieses japanische Animationsfilmstudio, genau. Die so das schöne Wandel, Filme...
Das Schloss, genau. Die letzten Glühwürmchen und so, ne? Also war das auch von denen? Ja.
Letzten Glühwürmchen weiß ich gerade nicht. Prinzessin Mononoke.
Das ist aber Mononoke Hime, genau. Das ist aber nicht der letzte Film des Studio Ghibli, sondern der letzte Film von Hadayo Miyazaki.
Ja, ich dachte, die haben das Ding aber jetzt auch noch verkauft, das Studio. Ach so, also da gab es jetzt irgendwie großen Aufschrei, dass es jetzt wohl doch auch auf der Ebene zu Ende gehen könnte.
Das wäre natürlich schade, weil die haben ja weltweit immer für ziemlich viel Furore gesorgt. Ja,
die haben zumindest bewiesen und beweisen es jetzt auch immer noch, dass Animationsfilme nicht zwangsläufig immer 3D sein müssen, sondern auch handgezeichnet
noch. Nicht immer Kinderfilme sein müssen.
Genau, also mit wirklich großartiger Kunst da Animationsfilme gemacht haben.
Und wie fandst du den denn?
Also das ist jetzt ja, man würde es nennen, ein Biopic. Also es basiert auf dem Leben oder es zeichnet das Leben nach von, das muss ich aber auch ablesen, Jiro Horikoshi. Das ist ein japanischer Flugzeugingenieur.
Also, ach der, ja klar.
Und der war wohl hauptsächlich dafür verantwortlich, für das Design der Jagdflieger von Japan im Zweiten Weltkrieg.
Kamikaze-Flieger.
Die jetzt nicht, also ich glaube, die entwickeln ein Flugzeug, das heißt Eagle, also da forschen sie relativ lange dran und es wird halt so sein Leben nachgezeichnet, wie er als Junge quasi die Begeisterung fürs Fliegen oder für schönes Design in sich spürt und dann auch, wie er zur Schule geht und das lernt, wie er dann seine erste Anstellung bekommt bei den japanischen Flugzeugwerken, wie er nach Deutschland mal geht zum Erfahrungsaustausch, also ist dann natürlich so kurz vorm Krieg dann auch und wie er dann halt seine eigene Abteilung bekommt und das Flugzeug entwickelt. Parallel gibt es noch eine Liebesgeschichte mit einem Mädchen, das er nach einem Erdbeben Zugunglück rettet. Einmal also von der Schule heimfährt und die sehen sich dann erst Jahre später wieder, wo er mal Urlaub macht in einem einsamen Hotel. Also ist sie dann mit ihrem Vater und da lernen sie sich dann erneut kennen und verlieben sich dann auch ineinander.
Aha.
Also geht 2 Stunden und ist jetzt nicht so der klassische Studio Ghibli-Film, also mit vielen fantastischen Einfällen und surrealen Elementen. Also er träumt ab und zu mal so ein bisschen, aber das ist alles auf einer sehr realistischen Ebene gehalten. Es ist halt eine klassische Biografie-Verfilmung, aber halt mit der gekonnten Meisterschaft von Studio Ghibli.
Ich höre daraus, es hat dir gefallen.
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich würde jetzt dem Film vielleicht, sagen wir mal, 7,5 Punkte geben. Es ist jetzt halt schon sehr klassisch alles gezeichnet, aber wirklich so wunderbar detailliert und also man hätte es nicht schöner filmen können. Also da steckt so viel Arbeit und Liebe drin. Also ich habe glaube ich auch mal gelesen, es ist ganz wenig mit 3D gemacht worden. Also vielleicht mal so Wasser könnte ich mir jetzt vorstellen oder so ein bisschen so Landschaft. Aber man sieht wirklich, dass da Handarbeit am Werk war und viel gezeichnet wurde.
Mhm. Cool. Also läuft er eigentlich noch im Kino? Ich glaube nicht, der ist schon durch.
Der lief in Ludwigsburg nur an einem Tag. Und das war auch der Grund, warum ich dann ins Kino gegangen bin.
Doch etwas spezieller, der Film.
Hm. Genau.
Hast du ihn im Original gesehen?
Nee, wollte ich. Aber er lief halt nur in Deutsch. Und ich hatte am Anfang schon Hoffnung, wo dann so japanische Einblendungen kamen. Also die Credits auf Japanisch waren. Dachte ich, ja, vielleicht machen sie es doch mit Untertiteln.
Ich wollte gerade sagen.
Also Japanisch kann ich dann doch nicht. Aber ich hätte es schön gefunden, weil ich habe vor kurzem meinen Nachbar Totoro, also auch von Studio Ghibli, ausgeliehen gehabt auf DVD und das halt japanisch mit Untertiteln geguckt und es ist schon, also klar, man versteht nichts, aber man kriegt die Tonhöhen mit und man kriegt mal so ein Gefühl dafür, wie sich Japanisch anhört.
Ja, wenn Japaner Englisch sprechen, das klingt auch immer, hat so einen ganz bestimmten Rhythmus, klingt immer sehr, sehr hart auch, ne? Wie die Sprache ja auch.
Und man erkennt es dann eigentlich meistens so, wenn Namen genannt werden oder wenn Städtenamen auftauchen, dann kann man ungefähr so einschätzen, was der für eine Stimmlage hat. Sonst ist es ja einfach eine fremde Sprache, die man nicht versteht.
Ich hatte mal auf einem alten Videotape, was ich gekauft hatte, hatte ich mir Texas Kettensägen Massacre 2, hatte ich mir mal bestellt damals irgendwo. Und da waren so ein paar Trailer mit drauf. Unter anderem der japanische Trailer. Der klang so cool.
Also das wäre auch bestimmt eine tolle Sprache, wenn man die sprechen könnte. Ich war mal im Urlaub in Japan und also man versteht ja als nicht-japanisch Sprechender nichts. Man kommt mit Englisch durch, aber das ist wirklich so weit weg von allem, was man so an Sprachen mal jemals gelernt hat.
Gab es auch mal eine Folge von Schulz in der Box? Ich weiß nicht, ob du das guckst.
Nee.
Kennst du Schulz in der Box?
Kenn ich nicht.
Das ist eine Serie auf Pro7, aber ausnahmsweise, also sie würde wahrscheinlich vom Gefühl her eher zu Arte passen. Ja? Olli Schulz, also das ist die Geschichte dieser Serie, die stecken ihn in eine Box und die Box stellen sie irgendwo hin Und dann muss er sich dort mit diesem Umfeld irgendwie auseinandersetzen und klarkommen. Also in der einen Folge stellen sie zum Beispiel ins Gefängnis. Da muss er halt mal eine Woche oder sowas oder ein paar Tage in diesem Gefängnis verbringen und sich da irgendwie arrangieren. Das ist natürlich jetzt nicht so eine totale Überraschung. Also der weiß schon noch was. Und der kommentiert das auch selbst rückblickend. Aber es ist schon toll gemacht. Und da gab es halt eine Folge, da stand er plötzlich in Japan und wurde dann halt... Die docken den halt meistens dann, also die werfen ihn nicht irgendwo rein, sondern der wird dann irgendwo angedockt. Weil ich sage, okay, der holt ihn da ab und der führt ihn dann rum und führt ihn in irgendwelche Kreise ein, die er bis dahin überhaupt noch nicht kannte. Da gibt es nicht viel. Also ich glaube, die erste Staffel hat irgendwie 3 oder 4 Folgen. Jetzt ist gerade die zweite angelaufen. Da habe ich jetzt gestern mal die neue Folge geschaut. Da ist er in Offenbach und ist bei irgendwelchen, jugoslawisch-stämmigen Rappern oder sowas da mit drin.
Meister Sänger von Offenbach.
Was überhaupt nicht sein Metier ist. Also der eine heißt Haftbefehl, der eine Rapper. Und die führen ihn dann rum und die stellen sich eigentlich als total nette Typen raus. Ja, die hauen dann immer die übelsten Raps raus und so. Oder, und die fahren da durchs Viertel, weißt du, alle haben Angst vor denen und so. Aber in Wirklichkeit sind die total cool. Und
da geht aber die Street-Credibility dann aber so richtig drauf.
Ja, und sowas halt auch in Japan. Da ist der von so einem Typen rumgeführt worden, der ist wie so ein Callboy, aber dass der nicht mit den Frauen weggeht, sondern der setzt sich nur mit den Frauen abends hin, dass sie nicht irgendwie alleine am Tisch sitzen müssen und dafür wird er bezahlt. Das ist
professioneller Begleiter.
Ja, genau. Also so, und da gab es so eine ganze Truppe von denen und mit denen zusammen ist er dann unterwegs gewesen. Also Schulz in the Box, ich kann es empfehlen. Und dann war auch mal in der einen Folge, in der ersten Staffel, bei diesen Fuck for Forest Leuten. Kennst du die?
Nee.
Du kennst ja gar nichts hier. Das ist so eine Kommune in Berlin, die veröffentlichen selber irgendwelche Amateurpornos und die nehmen aber selber davon kein Geld, sondern alles Geld, was reinkommt, spenden sie, um den Regenwald zu retten.
Cool, dass du das alles kennst.
Ja, ich habe Schulz in der Box geguckt. Nee, aber davon hat man schon mal was gehört. Da gab es auch im Kino eine Dokumentation über die Jungs da und Jungs und Mädels. Okay. Fuck for Forest hieß die auch. Wo waren
sind die
noch?
Erfolgreich?
Da war in Russland mal bei irgendeinem Oligarchensohn, der ihn da rumgeführt hat. Das ist immer total interessant, ne? Wie er dann so.
Ja.
Also Schulz in the Box, ich werde es mal irgendwie läuft verlinken. Ich glaube Pro7 Mediathek oder so.
Läuft noch, oder?
Ja, wie gesagt, jetzt zweite Staffel. Habe ich jetzt eine Folge bei mir auf der Festplatte gefunden gehabt, hier, die ich mir aufgenommen hatte auf meinem Rekorder. Ich glaube, das läuft gerade wieder aktuell. Das war die in Offenbach. Das war die letzte, okay, die ich gesehen habe. Vielleicht gibt es mittlerweile schon mehr. Ich muss mal in die Pro7 Mediathek gucken. Sehr empfehlenswert. Aber du hast noch einen richtigen Film geguckt.
Ich habe noch einen zweiten richtigen Film geguckt. Und zwar gerade eine Woche später. Der war dann tatsächlich in der Originalversion mit Untertiteln. Jimmy's Hall. Das ist der aktuelle Film von Ken Loach.
Ah.
Den kennt man vielleicht als Vertreter des sozialkritischen britischen Kinos.
Ach, ist das der mit dieser Tanz, in Irland oder so?
Genau, das spielt
oder,
in Irland.
Ja, genau, wo die dieses Gemeindehaus oder was das ist. Ne?
Genau, es ist so ein bisschen Club der Toten Dichter in Irland der 30er Jahre. Also Jimmy's Hall, also Jimmy Gralton, kommt zurück aus Amerika, weil er da 10 Jahre war. Man erfährt dann auch, warum. Und zwar hat er vor 10 Jahren eben dieses Gemeindehaus selbst gebaut, als Anlaufstelle für halt die Gemeindemitglieder oder die Leute aus dem Dorf, wo sie halt, also wie so ein Hackerspace quasi oder so ein Makerspace, wo sie halt unabhängig von
so ein Barcamp.
Genau, wo sie unabhängig von der Kirche, die damals noch so das Bildungsmonopol hatte, sich gegenseitig zeichnen, singen, boxen, tanzen beibringen konnten und einfach so einen Treffpunkt hatten, wo sie hinkommen konnten, um unter sich zu sein und halt Sachen auszutauschen und zusammen.
Der Jurenclub.
Genau. Und das wusste ich auch nicht, dass das überhaupt nicht möglich war. Genau. Und da hat ihn die Kirche quasi verfolgt und quasi außer Landes getrieben. Er musste dann fliehen, weil er verfolgt worden war. Kommt jetzt 10 Jahre später zurück und mittlerweile fragen jetzt quasi die Kinder von seinen damaligen Freunden, ja, was denn mit der Hall sei und ob er die nicht wieder aufmachen könnte. Und sie haben so tolle Geschichten gehört und er ziert sich so ein bisschen, lässt sich dann aber überreden, macht die Hall wieder auf und kommt halt prompt wieder mit dem Pfarrer in
von Nottingham.
Genau, in Konflikt. Mittlerweile gehen auch so die Unruhen los mit Großbritannien, Abspaltung Irland und die pro-britischen Anhänger sind natürlich auf des Pfarrers Seite und die für ein freies Irland sind natürlich auf Jimmys Seite und ja, also es ist so ein bisschen die Geschichte vom Club der Toten Dichter, wie jemand freie Meinungsäußerung und Bildung in den Landstrich bringen will, der halt von einem sehr autoritären Regime obstruiert wird.
Ich habe da mit einem Kollegen drüber geredet, der ist Ire Und der hatte gemeint, das basiert auf einer wahren Geschichte.
Genau, also das hatte ich, das stand am Anfang auch da. Also ich glaube, zum Teil basiert es, oder zum Großteil basiert es auf der wahren Geschichte. Natürlich ein bisschen fürs Kino angepasst, aber ja, es war jetzt nicht, es war schon ein bisschen vorhersehbar. Die Figuren waren jetzt auch nicht so ganz tief gezeichnet. Also es war schon klar, wer der Gute und wer der Böse ist. Und es gab auch wenig Graustufen.
War das nicht Ken Loach, der das, auf den das Zitat passt? Irgendwie, ich bin der Letzte,
Sozialromantiker?
Nee, irgendwas hat er gemeint. Er ist irgendwie der letzte echte Linke oder der letzte echte Anarchist im Kino oder irgend sowas. So ein krasses Zitat hat er mal gebracht.
Ja, letztendlich muss er halt gute Filme machen und das Label, was man da drauf klebt, das kann man dann hinterher machen. Ich fand jetzt zum Beispiel The Wind That Shakes the Barley, der hat auch eine Mission gehabt, war aber ein bisschen tiefschichtiger. Also hier war es schon ganz klar, wohin es gehen soll und was man mal als Meinung mit rausnehmen soll. Das hat selbst der Club der Toten Dichter noch ein bisschen besser verpackt. Mhm. Also ich würde sagen, ist eine 7.
Okay.
Also war schön gespielt und irischer Dialekt hört man auch gerne mal, oder irischer Akzent, was sagt man ins Dialekt, im Kino. Teilweise war auch gut, dass die Untertitel dabei waren. Lief jetzt auch nur irgendwie an einem Tag in Ludwigsburg, also hat man wenigstens einen Grund, ins Kino zu gehen.
Gehst du mal so in die Nischenfilme?
Ja, gerne, also weil... Ich leih mir dann auch wirklich viele Filme auf DVD aus, damit ich halt die Original-Tonspur habe.
Netflix, sage ich nur.
Ja, das Angebot soll ja noch nicht so überragend sein.
Dann guck mal hier, ich glaube, weiß nicht, ob ich es in Kinocast gepostet habe oder in der Fortsetzung Volkgrube oder irgendwo. Da gibt es jetzt eine Seite, da kannst du sehen, was alles da ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Ich würde gerne so eine Online-Bibliothek haben, wo ich mir Filme ausleihen kann, damit ich dann nicht immer, also Lawfilm ist jetzt auch nicht so schwierig, den Brief da immer zur Post zu bringen, aber
ich finde es immer kritisch, wenn man Post bekommt, auf dem Love-Film steht.
Ja gut, solange man einen sicheren Briefkasten sich
schickt. Aber so heißt es ja nicht mehr, ne? So
heißt der. Dort aus heißt noch Love-Film bei Amazon. Love-Film bei Amazon.
Und den Namen schon immer kritisch.
Also man wünscht sich dann irgendwie schon so ein Angebot, wo man sagt, das verschwindet jetzt auch nicht nach einem Monat, sondern da kriege ich halt den Film mit Tonspur. Ich muss nicht nach einer obskuren OV-Version suchen. Also es ist halt immer noch das Sicherste. Du lässt dir eine DVD nach Hause schicken, weil da weißt du genau, die lege ich eins, funktioniert, die Tonspur ist dabei und vielleicht habe ich noch Extras dazu.
Ich glaube, da ist Netflix eigentlich schon führend, was das Thema OV angeht und so. Also soll richtig gut sein. Gibt es einen Testmonat, kannst kostenlos testen. Oder warte mal noch.
Die Frage ist halt, man hat ja wirklich so viele Angebote mittlerweile. Also bei Watch Ever gibt es das, bei Amazon Prime gibt es das. Dann verschwindet es da wieder nach 2 Monaten. Dann gibt es noch den BBC iPlayer, da kann man ganz viel britische Sachen gucken. Die verschwinden aber auch wieder. Also man hat eigentlich keine Planungssicherheit, was man jetzt für diese 8 Euro gerade aktuell im Monat bekommt. Also man kann jetzt nicht sagen, Ende des Monats kann ich noch den aktuellen Batman gucken, weil jetzt sind sie irgendwie der Meinung, jetzt kommt irgendwie die große Cameron Diaz Komödienreihe.
Ja, mal schauen. Ich habe ja Netflix noch nicht, weil ich habe die anderen Sachen alle. Deswegen mal schauen, ob ich mir das mal hole.
Du noch was gesehen?
Serien habe ich geschaut, tatsächlich. Aber das passt nicht ganz so hier in Kinocast rein, aber damit ich wenigstens überhaupt was zu erzählen habe. Ich möchte mal True Detective empfehlen, die Serie, die die Emmys gewonnen hat. Ich hatte damals die Pilotfolge und die erste Folge geschaut gehabt für Fortsetzung folgt, für die Rezension. Und habe mir das dann irgendwie auf die Seite gelegt, weil ich gemerkt habe, oh, das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Das kannst du nicht einfach mal so weggucken oder so. Und ja, wie es da manchmal so ist, da kommen neue Serien oder irgendwelche Lieblingsserien gehen wieder weiter und deswegen lag das jetzt eine gewisse Zeit auf der Seite. Und ich habe dann jetzt, wo die anderen Staffeln alle zu Ende waren von den Serien, die ich regelmäßig schaue, und habe mir das alles mal draufgezogen gehabt, habe dann irgendwann, wo ich auf dem Flughafen mal sinnlos warten musste, habe ich mal angefangen, das zu gucken. Und echt, das ist eine echt tolle Serie. Also True Detective. Es ist am Anfang so ein bisschen wie, weiß nicht, Adobe Photoshop oder sowas, das Programm, ja. Du weißt, es ist toll, alle sagen, das ist toll. Du startest das erste Mal und bist völlig überfordert, ja. Das ist alles, die Möglichkeiten, die es dort gibt. Und genauso ungefähr ist es hier auch. Es überfordert dich, es arbeitet mit Rückblenden, es arbeitet mit 3 verschiedenen Zeitebenen. Eine ganz weit zurück, eine nicht ganz so weit zurück und eine Jetztzeit. Und später dann ist es auch noch so, dass die Jetztzeit sich noch wesentlich nach vorne bewegt und so. Das ist alles nicht so einfache Kost. Aber zum einen die schauspielerischen Qualitäten von Woody Harrelson und Matthew McConaughey und dann natürlich auch die Geschichte selbst, von der ich dachte, ja okay, die lösen halt irgendwelche Kriminalfälle. Nee, es geht um einen einzigen Kriminalfall, der extreme Auswüchse hat innerhalb dieser einen Staffel. Mhm. Ja, und der eben so weitreichende Folgen hatte, dass die Folgen über alle Zeitlinien hinweg sich erstrecken. Ja. Und das ist schon richtig toll gemacht. Auch am Schluss, wie sie dann, also das steigert sich immer weiter. Also es ist halt so, am Anfang ist es relativ ruhig, die Serie. Und dann zweite Folge, Und das geht dann so exponentiell nach oben, ne? So gegen Ende. Und boah, sitzt er dann da, wow. Noch eine Folge gucken, und so.
Wow. Klingt gut. Also man sagt ja auch, die Innovationen finden jetzt so in den Fernsehserien statt. Soweit würde ich noch nicht mal gehen. Ich finde halt...
Doch, sage ich schon seit Jahren.
Ja, ich finde aber, Kino hat noch mal was anderes. Also Kino, da ist jetzt der Trend ja immer mittlerweile 2-Stunden-Film, 2,5-Stunden-Film, 3-Stunden-Film, weil sie immer so viel noch reinpacken in so Filme. Und vielleicht kommt das auch so ein bisschen von den Fernsehserien her, die jetzt halt quasi so ein breites Themenfeld immer aufmachen. Und ich finde, die Stärke vom Kino ist eigentlich eine einigermaßen überschaubare Geschichte in einer einigermaßen überschaubaren Zeit sehr, sehr gut zu erzählen mit tollen filmischen Mitteln. Also, dass das dieses 90-Minuten-Format hat sich ja eigentlich jahrelang ganz gut etabliert und funktioniert. Ja. Und ich finde für mich, wenn ein Film über 90 Minuten rausgeht, dann muss er eigentlich schon großartig sein oder was ganz Tolles machen. Weil so die meisten Kinogeschichten, die kann man gut in 90 Minuten abhandeln. Alles, was dann darüber hinausgeht, da ist vielleicht tatsächlich Fernsehen das neue Medium, wo man wirklich so ein ganz breites Spektrum aufmachen kann mit vielen Figuren, die sich weiterentwickeln, die man über Monate, Jahre begleitet und wo man wirklich auch so Themen aufmacht, die jetzt nicht in 90 Minuten erfasst werden können. Also von daher hat das schon Bestand nebeneinander, finde ich. Aber beides muss halt richtig gut gemacht sein.
Ich fand halt, ich glaube, ich überlege gerade, wann ich das zum ersten Mal richtig festgestellt habe. Das war damals, glaube ich, unter Bush, als sich die Filmindustrie quasi selber einen Maulkorb auferlegt hat, was sie sagen dürfen oder was sie sagen wollen im Kino und was nicht. Und da hat ja damals speziell die Pay-TV-Fernsehindustrie gesagt, nö, machen wir nicht. Wir greifen die heißen Eisen an und wir reden darüber, über alles Mögliche. Und wir machen eben auch kritische Sachen, vielleicht auch systemkritische Sachen. Und ja, da kam dann selbst auf einem erzkonservativen Sender wie Fox, lief dann damals 24. Und die haben eindeutig in der Staffel den Präsident Bush ein bisschen karikiert, ja, mehr als nur karikiert, ja. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich dachte, Mensch, also die Fernsehserien, Donnerwetter, also was die sich so rausnehmen. Ich habe es halt mitgekriegt, weil im Kino lief halt wirklich nur so Action-Scheiß, ja. Sehe ich auch öfters mal gern, keine Frage, aber ab und zu will ich auch mal was Tiefgehendes sehen.
Sag mal, so ein Film wie All the President's Men, die Unbestechlichen aus den 80ern. Das ist ein großartiger Film mit zu einem aktuellen politischen Thema, großartig gespielt, da ist nicht viel Action drin, das ist getragen von zwei tollen Schauspielern und einem super anderen Cast. Einfach, da wird Recherchearbeit, journalistische, integre Recherchearbeit gezeigt, 90 Minuten lang. Und das ist wunderbar, das funktioniert, das ist ein cooler Film. Und ich sag mal so, diese Liebe zum Detail und diese Konzentration so auf elementare Teile, das passiert jetzt tatsächlich eher in den Fernsehserien.
Genau, wie du schon sagst, aus den 80ern. Genau. Welchen aktuellen Film kannst du sagen, der ungefähr solche heißen Eisen anfasst?
Da fällt mir jetzt spontan tatsächlich keiner ein.
Außer irgendwelchen Indie-Produktionen, ja. Also die wirklich von großen Studios produziert werden. Und ich meine, selbst die großen Studios haben mittlerweile solche Indie-Sachen oder solche anderen Sachen, wo so kleinere Filme, so was weiß ich, Fox hat eben auch Fox Searchlight und wie sie alle heißen. Also die richtig großen Filme fassen die heißen Themen einfach nicht mehr an. Dann hast du irgendwie x-te Auflage vom Hobbit, dann hast du irgendwas mit Jason Statham, dann hast du irgendwas mit Transformers.
Ja, selbst Robert Redford, der aktuelle Robert Redford-Film, wo er da diesen...
All is lost.
Nein, der
davor. Auf dem Meer, einfach so.
Der ohne davor. Dialog. Der davor, wo er den Revoluzzer gespielt hat, der
so,
als Rechtsanwalt jetzt enttarnt wird.
Da blieb auch da die Kugel im Lauf stecken, fand ich. Also.
Ja, eben, also das zündet nicht mehr so, weil ich finde, die packen immer zu viel rein und verhaspeln sich dann so ein bisschen in der Geschichte, anstatt die jetzt irgendwie mal straight durchzuerzählen und wirklich den Zuschauer auch zu fesseln in so 90 Minuten.
Wobei ich da jetzt beobachte und ich hoffe, das ist eine positive Tendenz, dass vielleicht sich das europäische Kino dieser Lücke bemächtigt. Es lief ja jetzt dieser Most Wanted Man mit Philip Seymour Hoffman, der auch so ein Thema mit mit Geheimdienst und mit jemandem aus dem arabischen Raum, der da vielleicht irgendwie was auslöst. Und jetzt aktuell, da können wir nämlich auch mal über die Kinostarts der Woche dann auch mal sprechen, läuft ja ein Film an, Who Am I? So, und bevor wir das machen, spielen wir euch auch mal ganz kurz den Einspieler ein mit den Kinostarts der Woche. Die Kinotipps für den nächsten Donnerstag hier auf kinocast.net. In meinen Kinotipps vom 25.09.2014 dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben.
Beginnen wir mit Who Am I? Kein System ist sicher. Das ist ein hochkarätiger Cyber-Thriller mit Tom Schilling und Fakio Goethe-Star Elias Mbarek als Top-Hacker, die ins Visier der Polizei geraten. Außerdem sind Wotan Wilke Möhring und Hanna Herzsprung dabei. Regie führte Baran Booda, der auch schon mit dem Film Das letzte Schweigen sehr überzeugt hat.
Aber ich bin kein Niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt.
Wir brauchen Namen. Wir müssen groß werden.
Wie wär's denn mit Clay? Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen.
Benjamin ist ein begnadeter Hacker, aber er fühlt sich unsichtbar, weil er einfach von niemandem wahrgenommen wird. Das ändert sich, als er den charismatischen Max kennenlernt, der Benjamin in seine Hackergruppe Clay aufnimmt. Gemeinsam landen die insgesamt 4 Jungs von Clay eine gelungene Spaßaktion nach der anderen. Als ihre Ziele größer und ihre Aktionen politischer werden, wird das BKA auf sie aufmerksam und Benjamin in Windeseile zum bekanntesten Hacker der Welt. Aber die Sache hat einen Haken.
Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren.
Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden.
Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden.
Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen?
Ich hab's den Friends geschickt.
Friends ist Teil der Russian Cybermafia.
Was? Ich wollte euch beweisen!
Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen.
Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren.
Der in der Schweiz geborene Baran Booda ist einer der angesagtesten Regie-Newcomer und er bringt einen subversiven Thriller um die Frage der eigenen Identität, wie er aktueller und spannender nicht sein könnte. Mein Fazit, Hochspannung pur im coolsten Film des Jahres mit den angesagtesten deutschen Stars unter einer großartigen Regie. Von mir gibt's dafür 9 von 10 Superhelden-Autos.
Sie wissen, wer ich bin.
Who am I? Kein System ist sicher.
Sicherheit. Alle wollen Sicherheit.
Ab 25. September im Kino.
Wer den Film Mamma Mia kennt, kann sich ungefähr vorstellen, was ihn bei dem Film Walking on Sunshine erwartet. Eine lockerleichte Feel-Good-Komödie und Musical-Romanze mit Hits vergangener Jahre um 2 Schwestern, die in denselben Mann verliebt sind.
Zwei Schwestern.
Dich herzuholen war nur die erste verrückte Idee. Ich werde heiraten. Das ist echt krank.
Ein Urlaub voller Überraschungen.
2 englische Schwestern lieben einen italienischen Beau mit Sixpack. Die spontane und lebenslustige Maddie will ihren heißen Urlaubsflirt in einigen Tagen am Meer heiraten und lädt ihre Schwester Taylor zur Hochzeit ein. Die hat sich bereits vor 3 Jahren in den Traummann verguckt und versteckt jetzt ihre Gefühle. Da taucht auch noch Maddies Ex-Lover auf und will sie mit allen Mitteln zurückgewinnen. Das Liebeskarussell dreht sich so schnell, dass alle in den romantischen Wirren die Übersicht verlieren.
Du hast meinen Verlobten schon kennengelernt.
Wir müssen es ihr sagen.
Nein, sie ist meine Schwester. Vergessen wir es einfach.
Doug, was zum Teufel tust du hier?
Ich bin hier, um dich vor dem größten Fehler deines Lebens zu bewahren.
Im Radio würde es heißen, hier bekommt ihr die besten Hits der 80er und 90er und dazu ein paar tanzende, singende, gut aussehende Menschen unter der Sonne Italiens. Gut aussehende Männer, Mädels, die es krachen lassen, das ist die temperamentvolle Kombination für ein exakt durchkalkuliertes Feel-Good-Movie, das nichts dem Zufall überlässt. Mamma Mia lässt grüßen. Fazit von mir, 7 von 10 Coverversionen von Don't You Want Me.
Holt euch den Sommer zurück, die Komödie zum Mitfeiern. Walking on Sunshine, demnächst im Kino.
Ja, und jetzt erweitern wir das Spektrum noch ein bisschen und schauen mal, was sonst noch so anläuft in dieser Woche. Da wäre zum einen Der siebte Zwerg. Das ist das 3. Leinwandabenteuer um Otto Walkes 7-Zwerge-Adaption. Diesmal komplett animiert und in 3D. iOrigins im Auge des Ursprungs ist ein intelligenter Mix aus Wissenschafts- und Liebesdrama, in dem ein atheistischer Molekularbiologe eine Entdeckung macht, die seine Weltsicht ins Wanken bringt. Die Komödie Sieben verdammt lange Tage vom Regisseur Sean Levy ist eine leise, heiter-tragische Ensemble-Komödie nach dem Bestseller von Jonathan Trooper. Eine Familie, unter anderem mit Tina Fey, Jane Fonda und Jason Bateman, versammelt sich zur jüdischen Totenwache. Und nicht nur Walking on Sunshine ist eine sommerliche Komödie, sondern auch Ein Sommer in der Provence. Das ist eine leichte Tragikomödie um einen Familienurlaub in der Provence, bei dem sich die Generationen langsam näher kommen, mit einem unwiderstehlichen Jean Renault in der Hauptrolle als knorrig, brummiger Großvater. Viel Spaß im Kino mit unseren Kinotipps wünscht euch Erik von www.kinocast.net. Ja, jetzt habt ihr erstmal einen allgemeinen Überblick bekommen, so über die Kinostarts der Woche. Und wir hatten ja gerade eben schon angerissen das Thema Who am I? Kein System ist sicher. Also der Film klingt ja von der Story her schon mal ziemlich interessant und vielleicht auch gerade so ein bisschen das ganze Thema Hacking.
Hoffe ich auch. Also das wäre auch mal wieder ein Thema, was man jetzt auch aus dem deutschen Kino raus mal behandeln könnte. Ich erinnere mich jetzt gerade noch an Die fetten Jahre sind vorbei. Es gab ja wirklich mal so eine Zeit, wo man wirklich gedacht hat, okay, jetzt hat der deutsche Film vielleicht auch so eine Nische gefunden, die mal abseits von Til Schweiger Romantikkomödien funktioniert und wo man wirklich auch mal gesellschaftspolitische Themen anfängt, hat jetzt ein bisschen nachgelassen, das tröpfelt so ein bisschen dahin. Jetzt geht's dann auch mit diesen Alt-68ern, die dann die Wohnung einziehen, geht's wieder Richtung die Komödienecke. Aber das wäre natürlich mal wieder ein Thema, was sich vielleicht auch lohnt zu verfilmen.
Genau, schauen wir doch mal, ne? Was da so. Also die Charts und sowas, die kann ich euch leider noch nicht sagen. Moment, nee, kann ich euch nicht sagen, weil heute ist erst Samstag, wo wir aufnehmen. Und ich mache ja Sonntag immer die Auswertung, damit die ersten Tage der neuen Kinostarts schon mit enthalten sind. Habe ich jetzt keine Ahnung, wie es aussieht. Ich schätze mal, irgendwie Guardians of the Galaxy wird vielleicht irgendwo weit vorne dabei
sein. Wird vermutlich noch dabei sein, ja.
Da müsst ihr einfach mal auf der Webseite gucken. Ich kann bloß mal aktuell schauen, wie es in den USA aussieht. Da muss ich allerdings mal die Zeit etwas überbrücken, während ich das hier so eingebe. Wir haben hier auf dem Barcamp ein etwas wackeliges WLAN-Netz. Das liegt ganz einfach daran, dass hier viel zu viele Leute das nutzen wollen. Wir sind übrigens, wer das Barcamp in Stuttgart kennt, das war ja früher im Literaturhaus, genau. Und wir sind aber jetzt im Hospitalhof. Und da ist hier ja eine ziemlich nette Räumlichkeit, auch sehr, sehr neu.
So, vor allem der Innenhof finde ich schön. Also es hat schon, was man auch mal wieder rausgehen kann und jetzt nicht nur und dann wirklich auch noch in der Community dann ist und jetzt nicht direkt auf der Straße steht vor der Liederhalle, sondern wirklich halt so einen Innenhof hat, wo man sich da auch ein bisschen zurückziehen kann, wenn schönes Wetter ist.
Das haben wir nämlich heute hier, also schönes Wetter. Wir sehen hier blauen Himmel, Schäfchenwölkchen, irgendwie 24 Grad. Ich sitze kurzärmlich da, wer mich kennt, weiß ich, früher immer total schnell. Also von daher, ich habe noch meinen Pullover mit.
In deinem Wish I Was Here T-Shirt.
Genau, in meinem Wish I Was Here T-Shirt von dem gesponserten Film von Zach Braff. Wir haben schon vorhin jemanden getroffen, der hat ihn schon gesehen, was eine Schande ist, weil wir beide haben den gefundet, genau. Und haben noch nicht gesehen.
Wir haben den quasi ja mitproduziert und
wir sind Produzenten,
Co-Producer. Und konnten leider nicht zum Online-Screening da sein, weil andere Filmverpflichtungen uns davon abgehalten
haben. Irgendjemand musste halt arbeiten, ne?
Ja.
Wir müssen das Geld verdienen, um die Filme zu produzieren.
Aber das vielleicht schon mal ein Tipp, also der läuft am 9. Oktober an und da kann
der
man sich...
Der ist gut, den müsst ihr gucken, der genau, ist gut.
Da kann man sich nämlich jetzt nochmal Garden State angucken, wenn man das auf DVD sich vielleicht noch leihen möchte oder bei einem Online-Streaming-Dienst.
Genau, Garden State, ganz, ganz toller Film. Und Wish I Was Here ist wohl so eine ähnliche Tonlage, schätze ich mal.
Ja, Zach Braff hat ja gesagt, wo er das gefundet hat, es ist jetzt keine Fortsetzung, es sind nicht die gleichen Figuren, aber es ist so in dem Geist weitererzählt. Also die damals so Anfang 20 waren, sind jetzt halt Anfang 30 und wie die Generation jetzt quasi auf die Welt blickt, die er in Garden State porträtiert hat, das soll jetzt Wish I Was Here machen.
Genau, und die damals 30 waren, wie ich, die sind jetzt auch 10 Jahre älter.
Die produzieren jetzt schon Filme.
So, gucken wir doch mal die Charts in den USA an. Platz 5 ist Let's Be Cops. Hat nur noch 4 Millionen. Platz 4 ist auch Teenage Mutant Ninja Turtles gefallen. Guardians of the Galaxy ist aber immer noch davor mit 8,1 Millionen. Mein Freund der Delfin Teil 2, 15 Millionen auf Platz 2.
Wie sich das dann Teil 1 gab?
Den habe ich sogar gesehen.
Okay.
Und zwar?
Ist das ein Animationsfilm?
Nein. Jein. Also ist kein Trickfilm, es ist ein Realfilm. Natürlich mit Trickeffekten, weil da geht es darum, da ist irgendwie, mal sehen, ob ich es noch richtig zusammenbringe. Da ist irgendwie ein Delfin, bei dem ist die Schwanzflosse irgendwie kaputt. Und wie war das gewesen? Und ein Junge, der ist irgendwie auch irgendwie, braucht irgendwie eine Prothese oder sowas, eine Beinprothese, ne? Und irgendwie helfen sie dann, also der Junge kriegt so eine und dann bauen sie für den Delfin auch eine und die werden dann Freunde und ich fand ihn eigentlich ziemlich toll. Also er war gut produziert, eine gute Geschichte gehabt, weil wir haben den irgendwann mal, lief der auf Sky und haben den halt geschaut. Meine Freundin, die arbeitet ja in so einem Bereich hier, technische Orthopädie und so, da macht der ihre Firma und da habe ich gesagt, hier, guck mal, ich habe da so einen Film aufgenommen gehabt, da geht es um solche Themen und da haben wir den mal alle zusammen angeguckt, haben alle, der okay. Hat allen gefallen, also der spielt auch irgendwo, ich glaube, Miami oder so, die Ecke, schöne Ecke und also ich kann es verstehen, dass er jetzt Platz 2 auch einsteigt, war eine nette Geschichte, also familiengerecht für alle, ja. War auch jetzt nicht so eine banale Familiengeschichte, also wie man sonst manchmal hat, ne, wo du denkst, ja, das ist so eindeutig so alles heile Welt, weißt du so, und am Schluss geht alles nochmal Friede vor der Eierkuchen aus, sondern da waren schon so ein paar Klippen drin.
Bekannte Schauspieler dabei?
Oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob da war da Dennis Quaid, oder ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, warte mal, ich liege mal hier drauf, ich hoffe mal.
Wir merken uns mal Platz 1, falls es jetzt gleich
Platz 1 ist No Good Deed, worum geht's da?
Weiß ich nicht. Ich wollte es bloß merken, falls jetzt die Website gleich verschwindet.
Also 24,3 Millionen für No Good Deed. Wir gucken aber erstmal bei Mein Freund der Delfin Teil 2. Vielleicht spielen da dieselben mit wie bei Teil 1.
Der Delfin zum Beispiel.
Morgan Freeman spielt mit. Ashley Judd.
Der spielt ja überall mit, Morgan Freeman.
Chris Christopherson. Ich glaube, der war das. Verwechsel ich den gerade.
Wer war da? Karl Zuckmeier. Nein.
Harry Connick Jr., Susie Zühlsdorf. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die hieß Zühlsdorf. Egal, die wird jetzt keine Schauspielerin geworden
wahrscheinlich
sein.
Wahrscheinlich Lee Pace.
Lee Pace spielt überall, oder wie heißt der? Steven Topolowski, der da überall mitspielt. Ich gucke gerade, hier gibt es doch irgendwie immer Links zu anderen Filmen, da müsste doch eigentlich kommen hier Teil 1, genau, Dolphin Tale hier. Jetzt gucken wir nochmal, wer da mitgespielt hat. Ah, Morgan Freeman war da auch schon dabei, den erkenne ich hier schon.
Und Michael Caine wahrscheinlich.
Ah, nee, sind irgendwie dieselben. Also war das wahrscheinlich Chris Christopherson, den ich jetzt gerade fälschlicherweise für Dennis Quaid in Erinnerung hatte.
Ich verwechsel mal ja auch leicht.
Genau, Mein Freund der Delfin.
Chris Christopherson.
Selber Regisseur. Angucken. Also, wenn ihr Familie habt oder so, ich glaube, wer jetzt so auf Action steht und so, der braucht den nicht angucken. Aber man sieht es hier, guckt, der hat hier hinten so eine Prothese. Weil er wäre nämlich sonst gestorben, weil er kann ja nicht mehr schwimmen hinten, wenn er nicht mehr.
Dann wäre so im Kreis geschwommen.
Nee, der kann ja gar nicht hin, weil da macht er ja so, da macht er den Vortrieb
okay.
Mit.
Okay.
Jetzt gucken wir nochmal, was No Good Deed ist. Keine gute Tat auf Deutsch. Mit sieht doch aus wie der aus Loser. Idris Elba, genau.
Ja.
Von Sam Miller. Hat eine relativ schlechte Wertung in IMDb. Unbekannte Darsteller weitestgehend. Eine alleinstehende Mutter lädt ein Autounfallopfer zu sich nach Hause ein hübsches Autounfallopfer. Und desperate for little attention, she doesn't realize she's entertaining a sociopathic yet charming escape convict. Also der ist offensichtlich geflohener Sträfling und
Soziopath.
Genau, weil sie so sehr nach. Ja, weil sie ihr das gefällt, dass er sich um sie kümmert, merkt sie das gar nicht. Und er terrorisiert sie dann ihr gesamtes Leben und ihre Kinder.
In dem Zusammenhang kann man vielleicht mal Snowflake empfehlen. Da geht es auch darum, dass sich ein Ex-Sträfling mit einer alleinstehenden Mutter gut stellt. Da spielen mit Alan Rickman und Carrie Ann Moss. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Ich hatte letztens mal in der Sneak irgend so einen Film, überleg gerade, wie der hieß. Auch irgendwie ein entflohener Sträfling, der. Nee, brauchst nicht tippen, weil das ist hier seit iOS 8. Das ist alles etwas langsam. Was war das noch für ein Film? Ich überlege gerade. Na gut, ihr aufmerksamen Hörer, ihr kennt ja die Folgen alle auswendig. Ihr werdet das wissen, was ich meine.
Du hast noch mal ein Preisrätsel.
Ist ungefähr ein halbes Jahr her. Ging es auch irgendwie darum, dass die sich dann in jemand verliebt, der da entflohen ist und. Dann wollen die sich komplett mit dem absetzen und so. Ja, ansonsten, serienmäßig habe ich noch Brickleberry geschaut.
Brickleberry?
Brickleberry, eine Animationsserie. Extrem politisch inkorrekt, pervers, rassistisch, alles dabei. Wo ich mich ernsthaft gefragt habe, ob die das tatsächlich in den USA ganz normal im Fernsehen ausstrahlen.
Ja, vielleicht im Pay-TV.
Weil das ist ja sowas von krass teilweise. Nee, es läuft auf Comedy Central.
Sagt mir nichts, habe ich auch noch nicht gehört. Also
Brickleberry, das läuft bei uns auf Pro7 Fun oder wie das heißt. Und da geht es um so einen Park, also so einen Nationalpark in den USA. Da gibt es halt diese Ranger und dann gibt es noch so einen sprechenden, perversen Bären. So, der ist noch eine Spur krasser als der von Ted. Und du suchst wo gerade?
Nein, ich suche noch den Snow-Film.
Ach so. Und
Snow Cake.
Okay. Ja, also Brickleberry ist empfehlenswert. Ach, was mir noch eingefallen ist bei True Detective, das wollte ich vorhin noch sagen, wir sind irgendwie abgekommen. Also True Detective hatte ich mich erst sehr schwer getan in der OV, weil die wirklich extrem Dialekt, weil das spielt so in Texas. Und wenn ich das unterwegs schaue, manchmal im Flugzeug oder irgendwas, hast du ja so Nebengeräusche und so, das ist total blöd. Also dann geht es wirklich nur mit Untertiteln. Und ich habe dann wirklich die ganze Serie auf Deutsch geguckt. Und ich fand es trotzdem überragend.
Ja, weil deutsche Synchronisation ist ja nicht schlecht. Ich finde, es geht halt immer bloß ein bisschen was vom Schauspieler verloren, wenn der nicht in der Situation agieren kann, sondern jemand hinterher das versucht nachzubilden.
Ja, also kennst mich ja. Ich gucke ja eigentlich alles lieber im Original. Ja, aber ja, speziell bei True Detective, also die Synchronisation ist auch sehr, sehr gut.
Und ist das nicht irgendwo in Polen oder in Osteuropa so, wo einer alles spricht?
Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber...
Total, mit einer Stimmlage. Ja. Oder einfach der ganze Text einfach drüber gesprochen.
Das dann, der Originalton ist so ein bisschen runtergedrückt.
Ja.
Ich kenne das, ich hatte damals aus Polen, hatte ich mir auch mal eine VHS-Kassette von Tanz der Teufel 3, Armee der Finsternis, gekauft gehabt. Uncut und mit diesem alternativen Ende. Und da war es nämlich so.
Da hatte ich dann diesen runtergedrückten Ton. Aber da hast du ja nichts von beidem. Das ist ja schlecht in allen Varianten. Das eine hörst du nicht und das andere ist nicht geschauspielert.
Tja, aber besser als gar nichts. Und ich meine, so wie in Niederlanden ist auch nicht schlecht. Ne? Die lassen ja, glaube ich, alles im Original. Das ist dann niederländische Untertitel.
Ja, in den ganzen nordischen Ländern, glaube ich.
Ich glaube, es ist halt auch schwierig mit der Synchronisation, weil die doch eine ganz andere Sprachmelodie und Rhythmus haben. Und
so. Ja, wie gesagt, da ist es etabliert, dass es so läuft. Hier ist es etabliert, dass es synchronisiert wird. Und ich glaube, das kriegst du auch ganz schlecht aus den Menschen raus.
Tja, aber trotzdem gibt's ja zum Glück OV-Kinos, wo wir dann hingehen können.
Zumindest in Großstädten.
Ja.
Und kleine Programmkinos. Ich habe ja auch mal im Programmkino vorgeführt, kann ich jetzt vielleicht mal einen kleinen Werbeblock einschieben, im Subiaco. Es sind Programmkinos im Raum Freudenstadt. Und die haben früher auch viel OV gespielt und es waren einfach die Hälfte weniger Zuschauer im Vergleich, wenn es jetzt deutsch synchronisiert gewesen wäre. Also die laufen nach wie vor noch, aber nicht mehr so häufig wie damals. Und das war halt gerade für Schüler der Oberstufe, oder die dann endlich mal Auto fahren konnten und dahin fahren konnten, war das echt toll, weil du hattest im ländlichen Raum hattest du irgendwie Kino, wo Filme im Original liefen und auch andere Filme als jetzt in dem Zwei-Säle-Kommerz-Kino im Ort.
Ja, vielleicht ist das auch jetzt der Grund für dieses Cocooning, dass sich die meisten lieber zu Hause einen fetten Fernseher hinstellen, weil da können sie bei Blu-ray irgendwie umschalten, was sie wollen.
Wie gesagt, ich würde liebend gerne ins Kino gehen. Das war jetzt auch der Grund, warum ich wieder gegangen bin, weil ich gesehen habe, oh, da läuft ein Film im OV und im Kino ist es halt doch nochmal anders als jetzt vom Fernseher, weil da bist du nicht abgelenkt, wenn du dich zwingen kannst, nicht auf dein Handy zu gucken zwei Stunden lang, sondern du kannst dich halt wirklich auf den Film konzentrieren.
Und es ist halt auch so dieser gruppendynamische Effekt, ne? wenn du merkst, oh, okay, der Film gefällt jetzt gerade irgendwie allen, ja, oder so. Und ja, dann natürlich das Drumherum, ja, es hat natürlich auch was Besonderes, hat ja auch immer noch so ein bisschen was Feierliches, doch, wenn man in diesen Saal reingeht und der Vorhang.
Ja, überhaupt mal, dass man aus dem Haus geht, um sich einen Film anzugucken und mit anderen Leuten quasi jetzt gleichzeitig dieses Interesse teilt, das ist schon mal toll.
Ja, so ist das. Also Leute, geht ins Kino, berichtet uns, was ihr da so gesehen habt, und ich würde mich jetzt bedanken für alle, die geflattert haben, aber ich habe die Liste jetzt nicht parat. Fühlt euch alle angesprochen. Vielleicht hänge ich es noch hinten dran. Mal gucken, dass ich das noch einspreche. Und für die bei Amazon was gekauft haben, es waren auch wieder ein paar. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für die Kommentare, die ich jetzt natürlich auch nicht parat habe. Und ansonsten weise ich mal noch auf deine neue Sendung hin, staatsbürgerkunde-podcast.de. Guck da mal rein. Neue Folge. Die vergangenen zwei Folgen gingen um Kunst und Kultur. Da spielt natürlich das Thema Kino auch mit rein. Da gab es eine sehr kontroverse These, die ich erstmal per Audioboo teilweise widerlegen musste. Ja, wie man sich ob man sich im Kino Popcorn holen sollte oder nicht. Ja, jetzt greift da mal nicht vor, wir wollen nur teasern, dass die alle deinen Podcast hören.
Genau.
Genau. Also das war jetzt Kunst und Kultur 1, glaube ich.
Genau, Kunst und Kultur 1 sind dann eher so die großen Sachen und Kunst und Kultur 2, das, was man so im privaten Bereich selbst vielleicht gebastelt hat.
Genau, wenn ihr mal wissen wollt, wie das so vielleicht der DDR war mit Kunst und Kultur und auch natürlich Meinungen zum Vergleich zur aktuellen Situation hier in Kinos, die sind da auch mit enthalten, wo ich dann halt eben meinen Kommentar, den ihr in deinem Spin-Off-Podcast Wandzeitung hören könnt.
Genau, jetzt vielen Dank für die Erwähnung sowohl beider Formate. Die Wandzeitung ist einfach ein ergänzendes Format, wo ich dann halt eben so Kommentare oder kurze Hinweise zwischen den Sendungen veröffentliche.
Genau, aber alles zu finden auf staatsbürgerkunde-podcast.de,
genau.
Eure Anlaufstelle. Ja, dann vielen Dank, Martin, dass es geklappt hat hier.
Gerne, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja. Genau. Lasst es euch gut gehen da draußen. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Nachdem das Wetter ja eher trübe ist, kommen am 28.08.2014 einige aufheiternde Filme ins Kino.
Fallen lassen! Sofort!
Ja, hey, cool, Mann. Kein Problem, alles easy.
Wer bist du?
Star-Lord.
Wer?
Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw. Vergiss es.
Den Anfang macht Guardians of the Galaxy und das ist ein intergalaktisches Science-Fiction-Abenteuer mit einem großen Schuss Humor. Die Hauptrolle spielt Chris Pratt und ebenfalls mit dabei sind Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace und Josh Brolin.
Ich war noch ein Kind, als ich von der Erde entführt wurde. Ich hatte keine Ahnung, was das Universum für mich bereithielt.
Nachdem der Abenteurer Chris Pratt eine geheimnisvolle Kugel gestohlen hat, wird er das Opfer einer unerbittlichen Kopfgeldjagd. Lee Pace hat es darauf abgesehen und damit nichts Gutes im Sinn. Die Ziele des mächtigen Bösewichts bedrohen die Sicherheit des ganzen Universums. Um dem hartnäckigen Ronan und seinen Schergen zu entgehen, ist Quill gezwungen, einen nicht gerade einfach einzuhaltenden Waffenstillstand mit einem Quartett von ungleichen Außenseitern einzugehen. Dazu gehört der waffenliebende Waschbär Rocket, gesprochen von Bradley Cooper, der Baummensch Groot, die Stimme von Vin Diesel, die tödliche und rätselhafte Gamora, gespielt von Zoe Saldana, und der rachsüchtige Drax the Destroyer, gespielt von David Bautista.
Die fünf haben wir auf Xander geschnappt. Nettes Vorstrafenregister. Drax. Seit seine Frau und Familie umgebracht wurden, verwüstet er die ganze Galaxie auf der Suche nach Vergeltung. Gamora, Soldatin, Killerin, gesucht wegen unzähliger Morde. Rocket, gesucht wegen Raumschiffdiebstahls und Gefängnisausbruchs.
Was zum Teufel?
Groot, seit kurzem unterwegs als Rockets persönliche Zimmerpflanze mit Fäusten. Peter Jason Quill, gesucht vor allem wegen Körperverletzung und Betrugs.
Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, wie die Maschine funktioniert.
Was für ein Haufen Arschlöcher.
Als Peter dann die wahre Macht der Kugel und dessen Bedrohung für den Kosmos bewusst wird, muss er sein Bestes geben, um die bunt zusammengewürfelten Rivalen für einen letzten verzweifelten Widerstand zu vereinen und eine Heldentruppe aus ihnen zu machen, denn das Schicksal der ganzen Galaxie steht auf dem Spiel. Mein Fazit im Bereich Actionkomödie 8 von 10 Sternen.
Folgender Deal. Unsere Welten stehen einer unaufhaltsamen Bedrohung gegenüber. Verrottet im Gefängnis oder helft uns, die Galaxie zu retten?
Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy.
Was für ein Haufen Arschlöcher.
Was ist das?
Eine Bombe. Und die lässt du hier einfach so rumliegen?
Ich wollte hier gerade eine Kiste tun.
Was soll denn eine Kiste bringen?
Du verdirbst einem auch wirklich jeden Spaß.
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und Chilled FM.